Die nächste Frage. Wie kann man sich die Stufen der Wiedergeburt von der geistig-strukturellen Beschaffenheit des Menschen her vorstellen? Wir wissen das alle, dass das menschliche Gemüt in drei Bereiche gegliedert ist, nämlich der unterste Bereich, also das natürliche Gemüt, der mittlere, das geistige und der oberste, das himmlische. Durch die Wiedergeburt wird der Mensch von dem untersten, dem natürlichen Bereich, in den nächsthöheren, den geistigen Bereich und von da aus schließlich in den himmlischen Bereich erhoben. Das ist ein langer Prozess, der vor allen Dingen auch in der geistigen Welt dann weitergeht. Das heißt, es ist ein Bewusstseinswandel, könnte man auch sagen, wie man die Dinge betrachtet und wie man immer so gewissermaßen von einer höheren Ebene auf eine tiefere herabschauen kann. Nicht? Also das wird damit vor allen Dingen auch gemeint. Insofern ist es auch so, dass in himmlischen Sphären die Engel der niedrigeren Sphären, die höheren, einfach nicht sehen können, weil nur das obere, das tiefere immer überschauen kann, aber nicht umgekehrt. Naja, so weit sind wir ja noch nicht. Aber man kann es hier schon in den gewissen eigenen inneren Betrachtungen feststellen. Wer nur ein wenig auf seine Gedanken achtet, sagt Swedenborg hier, kann erkennen und anerkennen, dass im menschlichen Gemüt ein unterer und ein oberer Bereich besteht. Man kann beispielsweise seine Gedanken beobachten. Dann pflegt man zu sagen, dies oder jenes habe ich gedacht. Dies wäre gar nicht möglich ohne das Vorhandensein eines inwendigen Denkens, genannt Wahrnehmung. Das heißt, wir können mit dieser Wahrnehmung, die wir haben, mit diesem inneren Denken, können wir das Äußere betrachten und sagen, naja, da hast du dir ja wieder was geleistet. Ja? Das war ja wohl nichts. Ja? Das könnte man sonst nicht machen. Nicht? Sonst würde man da voll drinstecken und könnte gar nicht raus. Nicht? Also wie ein Fisch im Wasser oder so. Das heißt, der Fisch kann nicht wissen, dass es Luft gibt. Es bleibt in seinem Element. Aber wir können von oben aufs Wasser blicken und sagen, es gibt Wasser. Nicht? Also das heißt, das kann man nur deshalb sagen, weil man außerhalb des Wassers ist. Sonst wäre das nicht möglich. Ne? Also, was nun den neuen Willen betrifft, so ist er oberhalb des alten Willens im geistigen Bereich. Und dasselbe gilt für den neuen Verstand. Also das heißt, nach der Wiedergeburt ist man sozusagen auf einer neuen Ebene. In diesem geistigen Bereich verbinden sie sich. Das ist nämlich jetzt auch schon sehr wichtig. In diesem geistigen Bereich verbinden sie sich, Wille und Verstand, und beobachten, also sie nehmen wahr und beobachten zusammen, nun den alten und natürlichen Willen und Verstand und bringen ihn dazu, dass er Gehorsam leistet. Also so quasi wie Swedenborg so als sagt, das Böse als Sünde soll man dann fliehen, also man soll das nicht mehr machen. Ne? Aber man könnte sich das ja wie so ein Schauspiel vorstellen. Nicht? Also der höhere Wille und Verstand, der ja nun in der Lage ist, gewissermaßen das Natürliche oder Tiefere zu betrachten. Und so, nun macht das aber bloß nicht. Also da bin ich sehr dagegen. Und wo dann eben der sagt, doch, das mache ich jetzt. Nein, das machst du nicht. Und so geht jetzt eben wirklich ein Kampf los zwischen diesen beiden Ebenen, des Geistigen und des Natürlichen. Und das kennen wir bestimmt alle aus tausend Situationen. Oft ist natürlich diese natürliche Ebene wie so ein ganz ungezogenes Kind. Ich mache das trotzdem, da kannst du sagen, was du willst. Ach, noch einmal, bitteschön. Und, und so weiter. Also so spielt sich das natürlich nicht ganz so humoristisch, aber doch immerhin als ein Kampf ab. Es ist also vorgesehen, dass das Gute im oberen Bereich des Gemüts, also der Gottes- und Nächstenliebe sozusagen, mit seinen Wahrheiten aus dem Wort zusammengebracht wird, wo sie gemeinsam, und das finde ich jetzt ein sehr schönes Bild, wo sie gemeinsam in Sicherheit sind. Also das neue Gemüt, der neue Wille mit dem neuen Verstand, also diese neue Ebene ist, weil sie gemeinsam sind, in Sicherheit. Und zwar deshalb sind sie in Sicherheit, in ihrer Gemeinsamkeit, da der Wille an sich oder die Liebe an sich ist ja blind und kann jederzeit nochmal irgendwie auch abdriften. Und der Verstand an sich ist ja tot eigentlich, also wenn er nicht durch die Liebe gespeist wird und unterfüttert wird oder so. Das ist ja dann, sagen wir mal, reine Theorie oder so. Ja, also das heißt, aber wenn sie jetzt gemeinsam sind, da sind sie wirklich stark. Sie haben das Wort, sie haben die Wahrheit, sie haben das Gute der Liebe und sind quasi unüberwindbar. Also wie ein geschlossenes System. Dieses aber gilt genauso für das Böse und Falsche. Auch das ist wie ein geschlossenes System und sehr mächtig, aber zum Höllischen hin. Nicht? Also deshalb gilt das aber jetzt hier für das Positive. Da ist es in Sicherheit. Es kann also den Anlauf des Bösen mit dem Falschen abwehren, unterjochen und dann beiseite schaffen. Also in dieser Stärke, in der es dann schon da ist. Und das Beiseite schaffen, das ist so gemeint. Da rückt das Gute und Wahre ins Zentrum des Menschen. Das heißt, ins eigentliche Bewusstsein, in das zentrale Bewusstsein, in das Bewusstseinszentrum des Gemütes. Und wodurch das Falsche und Böse sozusagen automatisch an den Rand gedrängt werden, nicht? Wie bei der Weintraube, die dann ja diese Schale entwickelt, die so ein bisschen bitter ist, nicht? Oder so. Und als Bild gebracht wird für diesen Zustand oder für diese Situation und wird aber dadurch unwirksam als Böses und Falsches, aber sie wirkt wie eine Begrenzung. Und das ist auch wieder wichtig. Nicht? Also das heißt, alles wird irgendwie verwendet. Das will ich damit nur sagen. Es gibt nichts, was Gott nicht gebrauchen kann. Für Gott gibt es gar nichts Böses und Falsches und sowas. Für ihn nicht. Für ihn gibt es nur verschiedene Wege seines Willens. Er lässt den Menschen einen freien Willen, sie können so gehen oder auch gerade. Für ihn wird immer das Ziel erreicht, solange der Umweg auch immer sein wird, und sei es auch über die Höllen. Nicht? Also von daher gibt es nichts, was er nicht brauchen kann, als Gegenpol zum Beispiel. Nicht? Auch die Vergebung der Sünden besteht in dieser Entfernung und Absonderung. Also wenn dieser Zustand erreicht sind, ist damit gemeint die Vergebung der Sünden. Daraus folgt, dass der Mensch durch den Herrn vom Bösen abgehalten und im Guten erhalten wird. Eben dies ist dasjenige, was dem Menschen durch die Wiedergeburt geschenkt wird. Also es wird ihm einfach geschenkt, dass er bei diesem Prozess der Wiedergeburt so quasi stillgehalten hat oder auch mitgemacht zum Teil. Und da tut der Herr einfach das, was notwendig ist. Er hält das Böse ab und erhält den Menschen ununterbrochen, auch den Engel später, ununterbrochen im Guten. Denn wenn er es nicht täte, würde auch ein Engel wieder zurückfallen in sein Böses, das er nur an die Seite gestellt ist, aber nicht ausgelöscht, weil nichts kann gelöscht werden, was einmal Leben hatte, weil es aus Gott ist. Daraus folgt, dass der Mensch durch den Herrn vom Bösen abgehalten und im Guten erhalten wird. Das macht deutlich, worin die Sündenvergebung besteht, dass sie nämlich nicht augenblicklich wirkt, das ist auch wichtig, sondern der Wiedergeburt folgt, und zwar je nach dem Fortschritt. Das heißt, dieser Prozess jetzt, dass das Gute und Wahre in den Mittelpunkt drückt und das Böse und Falsche an den Rand, das passiert nicht plötzlich, sondern, wie gesagt, ein ganzes Leben und dann noch weit darüber hinaus. Was bedeutet es, ist jetzt die nächste Frage, dass der wiedergeborene Mensch ein neues Herz und einen neuen Geist hat? Das ist jetzt eigentlich mehr, dass es so genannt ist. Unter dem neuen Herzen hat man einen neuen Willen und unter dem neuen Geist einen neuen Verstand zu verstehen. Bezeichnet doch das Herz im Wort den Willen und der Geist, wenn er mit dem Herzen verbunden wird, den Verstand. Interessant an dieser Aussage, finde ich, ist vor allen Dingen, dass wirklich von einem neuen Geist gesprochen wird, von einem neuen Herzen, einem neuen Willen, einem neuen Verstand. Das heißt, es ist nicht sozusagen der Alte, der besser geworden ist, der sich so quasi irgendwie von, sagen wir, schwarz auf dunkelgrau und auf hellgrau und weiß entwickelt hat, sondern es wird als neu bezeichnet, eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf, eine neue Geburt. Nicht? Also es heißt, ein neuer Mensch, der natürliche Mensch geht verloren. Es entsteht wirklich wie beim Schmetterling aus der Raupe ein neuer Mensch, ein engelhafter Mensch. Das Alte wird abgeworfen, es wird ein neuer gebildet. Also es ist auch ein ganz anderes Bild, als wenn man das sich nur so vorstellt, wie nur, es ist halt etwas besser, sondern es ist neu. Das heißt, man kann alles zurücklassen, alle Tränen, alle Sünden, alle schlimmen Erfahrungen, alles kann man loslassen. Alles wird neu. Es ist ein schönes Bild, ein schönes Gefühl. Ich finde, mir hat das gut gefallen. Ein neues Herz und ein neuer Geist. Jesus sagt, oder Ezechiel, hier wird gesagt, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben und das Herz von Stein wegtun aus eurem Fleisch und euch ein Herz von Fleisch geben. Und ich will meinen Geist in euer Inneres geben. Das Herz von Stein ist hier in dem Zusammenhang sind die Falschheiten aus dem Bösen und das Herz vom Fleisch die Wahrheiten aus dem Guten. Also etwas Neues. Die Wiedergeburt wird daher in erster Linie auf den Willen und erst in zweiter Linie auf den Verstand bezogen. Der Verstand im Menschen gleicht nämlich dem Sonnenlicht in der Welt. Der Wille jedoch der Wärme in ihr. Bekanntlich verursacht aber das Licht nur dann Leben und Wachstum, wenn es mit der Wärme verbunden ist. Jetzt nähern wir uns unmittelbar dem Ende. Der Mensch kann bei der Umbildung und Wiedergeburt mitwirken wie aus sich, wenn er nur dabei von Herzen, also aus seinem Gefühl und nicht nur aus seinem Verstand, anerkennt, dass es vom Herrn geschieht. Und nun, ich habe ja am Anfang mal gesagt, so schwer ist es nun eigentlich auch wieder nicht, dass man in diesen Wiedergeburtsprozess eingelassen wird und auch weitergeführt. Und hier heißt es nämlich auch, wer immer Buße tut und an den Herrn glaubt. Wer immer Buße tut und an den Herrn glaubt, wird umgebildet und wiedergeboren und damit zu einer neuen Kreatur. Das heißt, den allerersten Schritt, Buße zu tun, muss vom Menschen ausgehen. Der erste Schritt der Buße, also die Reflexion des eigenen Lebens und dass einem das eine und das andere doch nicht so gut gefallen hat oder gefällt. Und den Aufblick zu Gott. Swedenborg sagt dann noch, es ist wahr, dass der Mensch aus sich ganz und gar nichts dazu, nämlich zur Umbildung und Wiedergeburt, beitragen kann. Dessen ungeachtet aber ist der Mensch als ein Aufnahmegefäß des Lebens aus Gott geschaffen, damit er das Gute vom Herrn her wie von sich selbst tut. Dies ist das einzige Gegenseitige der Liebe und des Glaubens, das der Herr überhaupt von Seiten des Menschen erwartet.